Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Manchmal will man es allen recht machen und man will, dass die anderen glücklich sind. Und dann macht man irgendwelche Sachen, die einem selber nicht gut tun. Und dann sagt man ja und Amen und so weiter. Das ist erstmal ganz normal, aber es gibt auch Grenzen und dann wird es auch unangenehm, ne, Mai Höeng?
Genau, und darüber wollen wir heute sprechen.
Unser Thema heute bei Achtsam ist nämlich People-Pleasing. Das ist ein Begriff, der ist so feststehend, ne?
Genau, ja. Menschen sprechen von People-Pleasing und das hat sich so sehr auch etabliert, dass wir auch im Deutschen davon sprechen.
Genau, also das ist eigentlich etwas, was man so ganz normal benutzt, so wie Service oder so. Also ein Wort, was quasi in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen ist. People-Pleaser sein oder People-Pleasing betreiben oder so. Und immer Ja und Amen sagen und das machen, damit die Menschen um einen rum glücklich sind, das kann natürlich kräftezehrend sein und damit einen achtsamen Umgang zu finden, darum geht es heute in Achtsam. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt, solltet ihr noch nie reingehört haben, am Ende einer jeden Folge eine Übung, die Mai Höeng für uns ja selber gemacht hat.
Ja, und das ist mir auch eine richtig große Freude, auch heute wieder. Ich sitze dann da und dann denke ich, ich koche auch gerne und backen und so, aber das ist echt für mich so, dann bin ich so im Flow, wenn ich eine Übung für euch schreibe. Es macht mir so viel Spaß und ja, danke auch dafür, dass ihr mir diese Möglichkeit gebt.
Und ihr wiederum schreibt uns ganz oft, wie schön das ist. Also ne, man hat doch dann auch das Gefühl, oh Mensch, ich weiß, ich mache das, was ich jetzt gerade mache für Menschen und das tut ihnen gut und das macht sie glücklich. Das ist alles so schön hier. Vielen Dank für eure Mails, achtsam@deutschlandfunknova.de, die ihr uns immer wieder schreibt, wo ihr eben sagt, Mensch, das in dem Bereich geht es mir jetzt besser oder ich fühle mich jetzt ein bisschen leichter oder ich fühle mich ganz oft gelassener, wenn ich jetzt Auseinandersetzungen im Büro habe oder so. Lauter solche Sachen erzählt ihr uns. Vielen Dank an dieser Stelle. Und für Leute, die tatsächlich noch nie reingehört haben, Mai Höeng ist Therapeutin. Sie ist Psychologin, sie ist Doktor, sie ist Autorin. Ich bin Moderatorin, ich bin Autorin und wir beide lieben Meditieren und alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat. Also geht's jetzt los mit dem Thema People Pleaser. Fangen wir erstmal an, natürlich, wie in der Wissenschaft üblich, dass wir uns auf eine Definition einigen. Nur nochmal, um festzuhalten, was genau ist denn das?
Genau, also damit sind Menschen gemeint, die eine Tendenz haben, ja, die Bedürfnisse und auch das Wohlbefinden anderer über ihre eigenen zu stellen. Also wenn sie zum Beispiel Entscheidungen treffen müssen, dann ist ein wichtiges Kriterium für sie, ob sie dann anderen Menschen auch gefallen, also to please people. Und ihr Hauptmotiv ist es dann bloß, die anderen nicht zu verärgern oder aufzuregen. Und was ich natürlich auch wichtig finde, als Psychotherapeutin zu sagen, das ist keine klinische Diagnose. Ihr seid nicht krank, wenn ihr solche Tendenzen habt, sondern es beschreibt im Grunde genommen ein Verhaltens- und auch ein Denkmuster.
Und das ist ja erstmal nicht schlecht, weil wir sind Rudeltierchen. Wir wollen natürlich, dass es allen gut geht. Das ist ja erstmal eine gute Sache, ne? Auf andere zu achten und zu gucken, dass wir hier alle irgendwie happy sind und dass es irgendwie eine Win-Win-Situation gibt. Also es ist ja erstmal schön und man ist dann empathisch, ne?
Genau, also Menschen, die so eine Tendenz haben, das sind sehr empathische Menschen, die sehr sensibel für ihr Umfeld sind. Also die kriegen direkt die Bedürfnisse von anderen mit, können auch antizipieren, was könnte der andere als nächstes brauchen oder so, können sich sehr, sehr gut hineinversetzen und vielleicht kennt ihr das ja auch, ihr seid irgendwo und rümpft euch die Nase und direkt springt schon jemand auf und will euch das Taschentuch reichen. Also das ist ja sehr nett und freundlich und diese Folge soll auch nicht dazu dienen, dass wir jetzt sagen, hey Leute, lasst uns jetzt alle zu Egomanen werden oder so. Das stimmt ja nicht. Aber es ist ja immer die Balance, ne? Also wenn man dann halt übertreibt und wie du schon sagtest, es kommt halt mit Kosten einher, ne? Also wenn du immer versuchst, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, ist es unglaublich anstrengend und die Aufmerksamkeit ist natürlich immer bei anderen, sodass viele Menschen, die so eine Tendenz haben, ein sehr geringes Gespür dafür haben, was sie eigentlich brauchen.
Genau, und darum geht es ja hier bei Achtsam, einfach achtsam reinzuspüren. Ne? Bei uns hier bei Achtsam gibt es nie irgendwie, wir sind jetzt beide nicht diejenigen, die hier irgendwelche Wahrheiten verkünden. Das ist nicht unser Job. Das wollen wir nicht. Daran sind wir nicht interessiert. Das wisst ihr, wenn ihr schon die ein oder andere Folge gehört habt von uns. Es geht nur um Inspiration und um Inspiration für euch, damit ihr selbst achtsam reinspürt, in welches Thema auch immer. Also jedes Thema, was wir hier bearbeiten, quasi bei Achtsam, ist ein Angebot für euch, um zu gucken, was macht das mit euch? Was könnt ihr mit dieser Folge anfangen? Was könnt ihr mit diesem Thema anfangen? Und wie könnt ihr achtsam da erstmal ja irgendwie einen eigenen Kompass entwickeln und selbst reinspüren, was das jetzt für euch bedeutet? Wenn ihr jetzt zum Beispiel uns gerade zuhört und sagt, ja, mache ich, finde ich aber nicht schlimm, dann müsst ihr jetzt auch nicht weiterhören. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns bleibt, aber weil wir wahnsinnig entertaining sind und unterhaltsam. Aber wisst ihr, was ich meine? Ne? Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe damit jetzt aber kein wirkliches Problem, dann habt ihr auch kein Problem. Und um Gottes Willen wollen wir euch dann auch nicht einreden, dass ihr eins habt. Sagen wir mal, ich habe ja eben schon gesagt, wir sind Rudeltierchen. Es ist ja normal, auf die Bedürfnisse anderer zu achten. Ne? Also wir haben da psychologische Grundbedürfnisse.
Genau, also wir wollen, also ähnlich wie wir körperliche Grundbedürfnisse haben, wie Essen, Trinken, Schlafen, damit wir überleben, haben wir auch psychologische Grundbedürfnisse. Der Psychologe Klaus Grawe hat diese Theorie auch aufgestellt und dazu gehört Bindung. Also wir achten auf andere, kümmern uns um andere natürlich, damit wir in Verbindung stehen, Beziehungen haben, ja. Orientierung und Kontrolle ist auch ein wichtiges Grundbedürfnis. Selbstwerterhöhung auch, also wir wollen uns wertvoll fühlen. Und das vierte Grundbedürfnis heißt Lustgewinn und Unlustvermeidung. Damit ist eigentlich nur gemeint, dass wir gerne angenehme Dinge erfahren wollen. Nun ist es bei Menschen, die so eine People-Pleasing-Tendenz haben, so, dass sie vor allen Dingen dieses Grundbedürfnis nach Bindung und auch Selbstwerterhöhung sehr, sehr stark fokussieren. Und die hängen halt total von dem Feedback von anderen. Also die wollen halt, das muss immer alles passen, nur dann fühlen die sich sehr wertvoll. Und dann denken sie, sie haben auch sehr hohe Erwartungen, was sie selbst machen müssen, damit sie denken, dass wir dann einfach eine gute Beziehung haben. Also wenn sie denken, ich muss alles immer dem anderen recht machen, nur dann ist die Beziehung okay. Das ist ja nicht gesund, ne?
Und oft ist die Wurzel auch ein Trauma, ne? Es kann oft sein, dass man Angst hat, quasi aus einer Gruppe ausgestoßen zu werden oder wenn man vielleicht in seiner Kindheit mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun hatte, dann ist das auch oft so, dass man sehr alert ist und es allen recht machen will, weil man Angst hat, sonst alleine dazustehen, ne?
Ja, wir sprechen da auch von Parentifizierung. Das ist quasi so eine Rollenumkehr. Also wenn man Eltern hat, die müssen das noch nicht mal mehr absichtlich getan haben, aber die Kinder halt beispielsweise oft bei jeder Sache irgendwie fragen, wenn das so Themen sind, die ein Kind eigentlich total überfordern, ja, oder das halt auch immer mit einspannen. Manchmal sind das psychisch kranke Eltern oder überhaupt kranke Eltern und die Kinder müssen dann die Rollen der Eltern übernehmen. Das ist mit Parentifizierung gemeint. Da sind das natürlich Kinder, die schon auch sehr, sehr eigenständig sind, aber auch sehr, sehr früh schon so eigenständig werden mussten. Und die sind dann halt oft sehr mit ihren Antennen weit draußen, aber haben halt auch nicht gelernt oder nur unzureichend gelernt, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten.
Und da kommt diese Folge eben ins Spiel. Also auch gerne wieder verschicken an Leute, die ihr vielleicht in eurem Umfeld kennt, die das fühlen, die das vielleicht mitgemacht haben, die das jetzt gerade erleben, die darunter vielleicht auch leiden und das vielleicht auch schon mal verbalisiert haben. Also wir freuen uns immer sehr, wenn ihr auch die Folgen teilt, wo ihr sagt, oh okay, XY könnte jetzt mit dieser Folge hier vielleicht wirklich was anfangen. Denn an dieser Stelle gibt es ja eine kleine Inspiration auch, um achtsam seine Gedanken da zu beobachten, was das betrifft.
Unbedingt. Also sich einfach mal fragen, okay, wenn ich in Beziehung mit anderen bin, welche Gedanken begleiten mich denn oft? Also zum Beispiel oft dieser Gedanke zu haben, andere könnten mich ablehnen oder oft daran nachzudenken, wie andere mich kritisieren oder oft über Situationen zu grübeln, in denen man schon abgelehnt wurde. Also das zeichnet Menschen mit diesen Tendenzen auch oft sehr ab, dass sie sich sehr viele Sorgen machen einfach. Sie machen sich ständig Sorgen, dass sie etwas falsch machen und das den anderen Menschen halt nicht so passend machen. Und da kann es halt wichtig sein, wenn wir merken, hey, mehr als die Hälfte oder überwiegend machen wir uns so sehr, ich sag mal, unheilsame Gedanken, die uns nicht so sehr darin unterstützen, unsere eigenen Ziele zu erreichen, dass wir unsere Gedanken ähnlich wie mit einem Schloss mal austauschen oder mit einer CD oder so, dass wir mal was anderes irgendwie denken. Da sprechen wir ja auch ganz oft in unserem Podcast. Wir können unsere Gedanken verändern und unser Denken formt wirklich unsere Wahrnehmung und dann tatsächlich auch, wie wir handeln. Da können positive Affirmationen helfen. Und an der Stelle muss ich mal noch was sagen. Ich habe dieses Thema People-Pleasing, da habe ich ein Buch gelesen, nämlich von der Ulrike Bossmann. Das heißt auch People-Pleasing, raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen aus dem Belz Verlag. Und da habe ich ganz viele Inspirationen auch für unsere heutige Folge gefunden. Unter anderem hier diese Übung mit den positiven Affirmationen. Da hatte sie so ein paar Ideen geschrieben, dass man sich zum Beispiel sagen kann, ich kann es aushalten, wenn andere traurig oder verärgert sind. Oder, was ich auch sehr schön fand, auf mich wartet noch eine Vision meiner selbst, die ich nicht verpassen möchte. Oh. Also, dass man einfach auch sieht, man ist im Wandel, so, ne? Man möchte, man wächst auch noch, man verändert sich. Oder ich möchte nicht nur für meine Gefälligkeit wertgeschätzt werden, sondern als mein wirkliches Selbst.
Schön. Oh, da habe ich auch noch einen Hörbuch-Tipp. Also ich habe es gehört, man kann es auch lesen. Und zwar Not Nice. Ich habe es auf Englisch gehört von Dr. Aziz Ghazipura, der sich auch mit People-Pleasing beschäftigt hat. Und natürlich ist es mit Absicht dieser Titel, weil wir wollen ja alle nice sein und nett sein. Und er sagt jetzt aber genau auch zum Thema People-Pleasing, dass es eben oft nicht gesund ist, zu nice zu sein. Und es fiel mir gerade ein, als du von den Affirmationen gesprochen hast, Not Nice, Dr. Aziz Ghazipura kann ich auch nur empfehlen, weil er genau auch diesen schönen Satz sagt, ich möchte nicht für meine Gefälligkeiten wertgeschätzt werden, sondern als mein wirkliches Selbst. Also er formuliert es vielleicht anders, aber auf jeden Fall bin ich gerade in Resonanz mit diesem Satz gegangen, weil das in diesem Buch auch immer wieder thematisiert wird. Wir wollen ja alle geliebt werden, das ist normal, das ist menschlich, das ist auch gut, das ist schön, wir wollen dazugehören. Aber vielleicht kann man da eben auch die Grenzen ausmachen und sagen, ja, aber wofür denn? Dafür, dass ich immer springe, wenn jemand anderes etwas braucht, möchte ich wirklich dafür geliebt werden? Ist das wirklich der Kern meines Seins? Und das finde ich sehr, sehr schön. Und diese Affirmation kann man auch mal wirken lassen, weil, wie du auch gesagt hast, Worte machen ja ganz viel. Also Worte machen ja mit uns auch emotional ganz viel. Und dieser Satz, der bin ich eben in Resonanz mitgegangen. Weil das will man ja eigentlich nicht. Man möchte ja nicht als Butler geliebt werden oder als Hausmädchen oder so.
Ja.
Genau. Und also wir können im nächsten Schritt dann unsere Gefühle auch eben beobachten in diesem Zusammenhang.
Genau. Ja, also welche Emotionen begleiten uns oft in diesem Motiv, gefallen zu wollen? Haben wir, wie gesagt, ganz viele Ängste? Schämen wir uns auch? Das kann in der Vergangenheit auch eine wichtige Rolle gespielt haben, dass wir Schamsituationen ausgesetzt wurden, wo wir ausgeschlossen wurden und dann aktivieren solche Begegnungen das nochmal Schuldgefühle. Also wenn man es dann doch mal geschafft hat, etwas nicht zu tun oder für sich selbst etwas zu tun, dass man direkt in dieser Schuldfalle tappt, ja, wenn das immer wieder da ist. Oder halt auch angestaute Wut, weil man eigentlich ja nie zum Zug kommt und dann denkt man immer so, immer nur die anderen und ich bin hier so ganz zuletzt, aber man hat es ja auch nicht verbalisiert manchmal, ne? Und dann könnt ihr mal gucken, wo befindet ihr euch denn mit euren Gefühlen? Denn es gibt ja diesen schönen Satz, name it to tame it, also benenne es, um es auch wirklich zähmen zu können. Und ich habe dann aus dem Buch auch noch einen schönen Fact irgendwie gefunden. Die Neurowissenschaftlerin Jill Taylor hat wohl herausgefunden, dass der biochemische Lebenszyklus von Emotionen nur so circa 90 Sekunden sind. Das fand ich so cool, weil ich wusste schon, okay, wenn wir jetzt wirklich bei einer Emotion sind, die auch benennen, dann hält die ja nicht für ewig, das wissen wir. Alles ist vergänglich, aber seitdem ich weiß, okay, 90 Sekunden, dann ist das ja nicht viel. Das könnt ihr alle aushalten, auch wenn es super unangenehm ist. Das Problem ist oft nur, wenn wir uns reinsteigern. Also da ist dieses unangenehme Gefühl und dann unterdrücken wir das vielleicht, aber dann kommt das immer wieder und dann kommt ein anderes Gefühl und dann reiten wir von einer Welle zur nächsten. Und stattdessen können wir einfach sagen, hey, ich benenne das jetzt und diese große Welle, die surfe ich jetzt, ja. Und dann kommt die und bricht und dann geht's weiter.
Da ist es. Hier, Achtung, jetzt kommt wieder eine kurze Anekdote von hinter den Kulissen von Achtsam. Wir haben natürlich unsere Nummer, Mayhong und ich, und wir schreiben uns ganz oft auch Nerd-Stuff oder fotografieren Seiten von Büchern oder wenn wir eine Studie gefunden haben. Und ich erinnere mich, ist aber schon eine Weile her. Ich glaube, das ist schon 2 Jahre her oder so. Oh. Da war ich beim Sport und habe einen Podcast gehört. Und da hat jemand gesagt, ein Lebenszyklus von einem Gefühl sind 90 Sekunden. Und dann habe ich dir geschrieben, ey, weißt du, wo ist das? Hast du das schon mal gehört? Das ist ja voll wichtig für achtsam. Das müssen wir unbedingt den Leuten erzählen. Und da haben wir aber beide leider nichts dazu gefunden. Und jetzt, hier ist es. Krass. Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich, aber es ist wirklich sehr lange her und ich habe es ja jetzt in einem anderen Kontext dann gefunden. Da schließt sich der Kreis, Diane, cool.
Tada. Sehr schön, da ist es, weil ich finde das auch, das ist eine so wertvolle Information für alle Lebenslagen, wie ich finde. Also stellt euch mal vor, ihr kriegt eine total unangenehme E-Mail und dann leidet man, ja, keine Ahnung, ihr müsst die Steuern nachzahlen, viel zu viel Geld oder Betriebskosten nachzahlen oder ihr habt einen Wasserrohrbruch oder irgendwas, ja. Ja, die 90 Sekunden, die sind wirklich die Hölle. Die sind so richtig so, damn it. So, aber wenn man weiß, dass dieser Lebenszyklus davon nur 90 Sekunden erstmal sind und dass man dann sich entscheiden kann, okay, was mache ich jetzt? Okay, warte mal. Dann kann man sich entscheiden, will ich jetzt da drin bleiben und das am Leben behalten oder kann ich jetzt vielleicht damit anders, genau wie du es gesagt hast, oh, das ist so schön, das ist so eine wertvolle Information, das wollte ich nur kurz nochmal feiern.
Ja, super, wir haben die Quelle, juhu.
Ja. Und wir können eben die angenehmen Emotionen nähren und wir können uns zum Beispiel abends im Bett dazu auch nochmal Fragen stellen und den Tag Revue passieren lassen.
Genau, das hilft uns, also nähren, indem wir zum Beispiel mit Dankbarkeit ganz viel füttern. Wir wissen einfach, dass wenn wir eine negative oder unangenehme Emotion haben, ja, dass die eine sehr, sehr starke Sogkraft einfach hat. Aufgrund zum Beispiel des Negativitätsbias. Unser Gehirn ist so gebaut, das merkt sich einfach negativ und unangenehme Dinge mehr. Und deshalb müssen wir einfach dagegen halten. Und da gibt es zum Beispiel diese Four Evening Questions, so Fragen, die man sich stellen kann am Ende des Tages. Erstens, was hat mir heute Freude bereitet? Zweitens, wo habe ich mich heute lebendig gefühlt? Drittens, wofür und wem kann ich heute dankbar sein? Und viertens, welche Stärken konnte ich heute ausleben?
Oh, wie schön. Das kann man sich im Bett vorm Schlafengehen im Kopf stellen, die Frage, oder man kann es aufschreiben. Ich bin ja wirklich der Meinung, dass wenn man es wirklich aufschreibt, dass es so viel stärker ist. Und es gibt ja auch Studien dazu, dass wenn man Tagebuch schreibt, dass dann mehr das Dopamin ballert und das Serotonin. Und auch wenn man zum Beispiel von Erlebnissen, die irgendwie in Verbindung mit anderen Menschen stehen, dass man sogar auch Oxytocin ausstoßen kann. Wenn man zum Beispiel überlegt, oh Mann, wir hatten heute so einen schönen Abend mit Freunden, wir haben lecker gegessen, wir haben ganz viel gelacht und das auch nochmal aufschreibt zum Beispiel, dann erlebt man das quasi nochmal und dann hat man Serotonin, Dopamin und Oxytocin nur vom Schreiben tatsächlich.
Wow.
Ein stabiler Selbstwert, den braucht man auch, wenn man People-Pleaser ist, weil oft ist es ja so, nicht immer, aber oft, dass man eben einen nicht stabilen Selbstwert versucht dadurch zu bearbeiten, indem man eben es allen immer recht macht, ne?
Ja, schon. Das ist auch so eine Säule der Selbstwert, der sehr, sehr wichtig ist. Ne? Nochmal, Selbstwert, das ist ja die eigene Bewertung über unser eigenes Bild, also grundlegende Einstellungen, die wir uns gegenüber haben. Und ich habe das ganz oft, dass Patienten zu mir kommen, also sehr eigentlich die ganze Zeit, ne? Patienten kommen und sagen, ich möchte unbedingt an meinem Selbstwert arbeiten. Und es ist dann gar nicht so sehr, dass ich sage, okay, wir machen jetzt einen Block von Intervention und da geht es nur um Selbstwert, sondern ich versuche das immer wieder mit reinzustreuen, weil ich denke, viele Dinge, die wir machen, über die wir auch zum Beispiel in Achtsam sprechen, am Ende hilft es uns ja, in diesen Selbstwert reinzugehen oder einfach so ein Gefühl für uns selbst zu bekommen, ne? Und das merken dann die Patienten am Ende auch. Irgendwie am Ende der Therapie sagen sie, oh, ich finde irgendwie, mein Selbstwert ist besser geworden und ich kann gar nicht sagen, was genau war das denn jetzt, ne? Und ich habe ein Zitat auch aus dem Buch mitgebracht nochmal zum Selbstwert. Da stand, ein sicheres Selbstwertgefühl entwickelt sich, wenn eine Person selbstbestimmt entscheidet und ihre Handlungen mit dem übereinstimmen, was sie im Innersten ausmacht. Und ich fand das so, so schön, weil das sagt ja ganz viel, ne? Wir müssen uns bewusst werden, was sind eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse, Werte, ne? Damit wir einfach uns selbst besser einschätzen können und dementsprechend dann handeln. Also es bedeutet auch zu wissen, was sind unsere Schwächen, denn manchmal habe ich Patienten, die sagen, hey, ich will einen besseren Selbstwert. Das bedeutet, ich darf jetzt gar nicht mehr schwach sein oder vulnerabel, was ja überhaupt nicht realistisch ist, ne?
Ja, und je mehr man seine Schwächen zeigen kann, desto wohler kann man sich dann auch fühlen. Ist auch meine Erfahrung. Also, dass man sagt, das und das kann ich nicht oder das habe ich falsch gemacht. Und je öfter ich das mache und je besser ich darin werde vulnerabel zu werden, desto mehr Selbstwert bekomme ich dann aber. Das ist total, irgendwie klingt das paradox, oder?
Aber ich kann das total, weil man akzeptiert sich ja dann dadurch besser. Ne? Mit all den Teilen, mit all den Puzzleteilen, die das Leben uns so gibt irgendwie und die halt zu uns gehören und halt eben nicht in diesem Schwarz-Weiß-Denken zu sein, so entweder du bist perfekt oder du wirst geliebt oder du wirst nicht geliebt, sondern es gibt halt diese Grauzonen und da entwickeln wir dann so eine Flexibilität und auch so eine Authentizität, denke ich. Und dann sehen wir uns halt mit all unseren Anteilen, auch im Kontext, weil in bestimmten Kontexten, da ist man, da, also zum Beispiel bei mir, ich bin bei manchen Sachen echt flink und fix, aber Mathe, jo, das ist nicht so gut in bestimmten Kontexten, ja. Aber zum Beispiel beim Backen, da kann ich Bruchrechnung wieder sehr, sehr gut, ne. Und das einfach so zu wissen, da bin ich sehr im Frieden mit mir. Und da nochmal als weiteres Mantra oder so, was ihr euch sagen könnt, wenn ihr da irgendwie so eine Eigenschaft habt, die ihr sehr, sehr schwierig findet, einfach zu sagen, ich schließe Frieden damit. Ich schließe Frieden damit, dass ich kein Mathe-Ass bin.
Schön. Also immer wieder auch sagen, ich schließe, auch in den Augenblicken vielleicht, wo man wieder irgendwas Doofes gemacht hat oder irgendwas falsch gemacht hat oder irgendwas schief gegangen ist, dann wirklich zu sagen, ich schließe Frieden mit. Punkt, Punkt, Punkt. Schön. Also eine Studie zum Thema Achtsamkeit und Selbstwertgefühl wäre an dieser Stelle angebracht und bums, hast du die dabei. Wahnsinn. Oh,
Magic, ja. Also von Randall, Pratt und Bucci, 2015 erschienen sie in der Mindfulness und die haben in diesem Review-Artikel mehrere Studien eingeschlossen, die diesen Zusammenhang untersucht haben zwischen Achtsamkeit und Selbstwert. Und ein Teil der Studien, die eingeschlossen wurden, die haben Achtsamkeit als Eigenschaft erfasst. Also das ist dann so, da kriegen Probanden einfach einen Fragebogen und die werden zum Beispiel gefragt, seid ihr oft in der Gegenwart im Moment? Also wenn man das wirklich als Trait so hat. Und der andere Teil von Studien, da haben die geguckt, wie verändert sich dann zum Beispiel die Achtsamkeit nach so achtsamkeitsbasierten Interventionen, also so Programmen. Und es zeigte sich tatsächlich, dass sowohl ein positiver Zusammenhang, ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und auch dem Selbstwertgefühl vorliegt. Also auch nach solchen Interventionen steigerte sich das Selbstwertgefühl. Und den Mechanismus, den die Forschenden daher abgeleitet haben, ist, durch die Achtsamkeitspraxis lernen wir ja immer wieder eine nicht verurteilende Haltung gegenüber unseren Gedanken, Körperempfindungen und Gefühlen zu haben, ne? Damit sind natürlich auch selbstkritische Gedanken gemeint. Also wenn dann zum Beispiel der innere Kritiker oder die innere Kritikerin laut pöbelt, hey, bist du doof gewesen, hast es nicht geschafft, dann können wir während der Meditation lernen, naja, das ist nur ein Gedanke und das Gefühl dauert ja eh nur 90 Sekunden, dann ist es weg. Und dann üben wir uns von einem Mal zum nächsten Mal und dann merken wir, hey, das stimmt eigentlich gar nicht so sehr. Wir kriegen dann so eine sogenannte non-reaktive Haltung. Wir reagieren nicht direkt. Wir denken nicht, das ist die Wahrheit oder so, ne? Aber ich denke auch, das haben die Forschenden jetzt nicht so benannt, dass wir durch die Achtsamkeit natürlich auch besser darin werden, unsere Körperempfindungen und unsere Bedürfnisse zu erkennen. Und dann können wir dementsprechend handeln. Und ich finde, das ist jedes Mal ein Akt von Mut und auch eine kleine Mini-Revolution, wenn wir zum Beispiel in einer Gruppe sitzen und wir merken, wir sind müde und wir sagen, hey, ich brauche jetzt eine Pause. Das ist so toll. Also so kleine Dinge auch.
Ja, und dann kann man auch wieder feststellen, ich war heute für mich da. Ich habe mich um mich gekümmert, denn ich habe es verdient. Und so, wenn wir so lernen, mit uns zu sprechen und sagen, ich gebe mir heute ganz viel Liebe, indem ich auf meine Bedürfnisse achte. Auf meine mal. Aber genau, das heißt jetzt eben nicht, dass wir nie wieder auf die Bedürfnisse anderer achten, sondern dass wir immer wieder achtsam hingucken, was denke ich und warum. Genau wie du gesagt hast, dieser Glaubenssatz, ich werde nur geliebt, wenn ich es allen recht mache, den kann man auch mal sich von allen Seiten angucken, aufschreiben und gucken, aha, ist das wirklich so, in Frage stellen. Man kann zum Beispiel sich die Frage stellen, ist mir gerade noch eingefallen, deswegen will ich das schnell loswerden, die Frage stellen, liebe ich denn Menschen nur, wenn sie mir alles recht machen? Mhm. Und die Antwort ist bestimmt nicht ja.
Ja.
Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn wir darüber nachdenken, warum wir Menschen lieben in unserem Umfeld, unsere Freunde, unsere Partner, unsere Familienmitglieder, warum lieben wir die? Steht dann da, weil er immer den Müll runterbringt, weil sie mir immer Kaffee ans Bett bringt. Also steht das dann da? Oder stehen da nicht vielleicht ganz andere Sachen? Damit kann man nämlich auch irgendwie den Intellekt austricksen. Also es ist ja immer eine Kommunikation zwischen Intellekt und Bauchgefühl und allen möglichen Dingen in uns. Ja, wir sind ja nicht nur Gehirn, auch wenn wir in der westlichen Welt immer davon sprechen, dass wir sind sehr im Kopf so, aber wir sind ja schon auch Körperempfindungen und alles andere. Deswegen können wir aber unseren Intellekt vielleicht damit austricksen mit dieser Frage, dass der dann sagt, warte mal, was? Stimmt, hast du recht. Genau, und wir können auch unser Verhalten natürlich beobachten.
Ja, das ist natürlich ganz entscheidend. Wir hatten die Gedanken und die Gefühle. Jetzt gehen wir sehr verhaltenstherapeutisch ins Verhalten, beispielsweise wie wir uns entscheiden tatsächlich, also was wir tun. Und bei Menschen mit einer People-Pleaser-Tendenz ist es ja oft so, weil sie andere nicht verärgern wollen, dass sie auch ungern manchmal Entscheidungen treffen. Sie lassen lieber andere entscheiden oder weil sie zum Beispiel auch gar nicht wissen, was sie jetzt einfach machen sollen. Ne? Und da kann es ganz gut zu dem Punkt, den du gerade genannt hast, wichtig sein, auf den eigenen Körper zu achten. Wir hatten ja schon einmal eine Folge zum Thema Intuition, also wenn wir aus dem Bauch heraus entscheiden, aber auch das muss man trainieren. Man muss erstmal die Körpersignale, diese Sprache sprechen des Körpers. Und da kann eine Übung sein, dass man statt zu sagen, ich muss das und das machen, sich bewusst sagt, ich entscheide mich jetzt für X, Y oder A, B und dann mal reinzuspüren, wie fühlt es sich denn an, wenn ich sage, ich entscheide mich für etwas? Kommen da irgendwelche Widerstände oder fühle ich, dass es genau richtig ist? Und das hilft einem auch, wirklich eigenständig Entscheidungen zu fällen und zu wissen, was brauche ich eigentlich?
Und dann der nächste Schritt ist ja, tada, Trommelwirbel, das Nein sagen. Also tatsächlich zu sagen, nee, da kann ich dir nicht beim Umzug helfen.
Genau.
Und das ist ja, also ja, das stelle ich mir vor, wenn ich jetzt zu dir komme auch und sage, oh Gott, wie mache ich das?
Ja, das müssen wir üben, ja, Nein zu sagen. Und vor allen Dingen ist es auch sehr, sehr schwer, wenn wir gut 20, 30 Jahre eigentlich immer zu allem Ja gesagt haben und auf einmal Nein sagen. Das fühlt sich für manche, also ich frage dann auch immer, ja, was denken Sie, passiert denn Schlimmes, ne, an meine Patienten? Und die sagen immer so, Gott, ich weiß es nicht, aber es muss ganz schrecklich sein. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass diese Ängste sehr irrational sind, weil man ja nicht weiß, was genau passiert oder es ist komplett übertrieben. Und es ist auch so, es ist ja nicht so, dass die Leute nicht Nein sagen können. Sie sagen nur zu bestimmten Dingen nicht Nein, nämlich zu sich selbst sagen sie Nein und zu anderen halt immer Ja. Und da kann es wichtig sein, sich bewusst zu sagen, für was sage ich denn jetzt Ja? Ne? Also warum möchte ich jetzt das und das absagen? Weil ich einfach mir Zeit für mich nehmen möchte. Ne? Und ein Mantra, was ich auch immer übe, ein Nein für andere ist ein Ja für mich. Und sich halt bewusst werden, für was man Ja sagt, das kann einen auch noch motivieren.
Und da hast du das Inger-Prinzip mitgebracht.
Genau, das ist ein Akronym für eine Methode, wie wir wertschätzend Nein sagen können. I steht für Interesse signalisieren. Also man sagt dem anderen, ja, ich sehe, das ist jetzt gerade sehr, sehr wichtig für dich mit dem Umzug. Das ist ja auch eine riesige Sache und so, ne? Also Interesse signalisieren. N von Inger, Nein sagen. Und dann direkt schon auch wirklich das Bedauern ausdrücken und klar Nein sagen. Ich weiß, das ist gerade sehr, sehr wichtig. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Aber ich kann nicht. Also ich muss dir leider absagen. G, einen Grund nennen. Und hier ist es wichtig, bei Menschen mit People-Pleasing-Tendenzen jetzt nicht 1000 Gründe, also bei allem anzufangen, sondern wenn man möchte, einen Grund nennen. Hey, ich habe da eine Verabredung, die sehr wichtig ist. Und A, gerne auch eine Alternative aufzeigen. Also zum Beispiel, wenn du nächste Woche immer noch irgendwie was übrig hast oder so, kann ich dir gerne helfen.
Oder ich kann dir beim Kisten auspacken helfen und eine Pizza mitbringen zum Beispiel.
Ja. Finde ich sehr, sehr hilfreich. Inga, und auch nochmal etwas, wenn Leute zum Beispiel so ganz kurzfristig ankommen, ihr seid schon mit einem Bein aus der Tür und wollt nach Hause von der Arbeit und Leute kommen und sagen, hey, hast du kurz Zeit, ich will dich noch was fragen und eigentlich denkt ihr, oh nein, ich habe keine Zeit, meine Bahn fährt gleich. Dann habe ich in diesem Buch von der Ulrike Bossmann einen ganz tollen Game-Changer-Satz gelesen, der heißt: Ja, ich habe 10 Minuten und dann muss ich los. Wo auch immer wir nach 10 Minuten in unserem Gespräch stehen, werde ich es beenden. Ist das okay?
Okay, das ist krass.
Ja, ist gut, oder?
Also, super gut, aber es ist auch krass, das dann wirklich zu implementieren nach 10 Minuten und dann wirklich zu gehen.
Aber ich finde das, weil du holst dir ja so krass die Erlaubnis dann ein. Und wenn es für dich echt schwer ist, Nein zu sagen, dann finde ich das echt, also ich warte die ganze Zeit auf die Gelegenheit, bis ich den Satz rauspacken kann.
Und eben bei deinem Inga-Prinzip ist mir Phoebe von Friends eingefallen. Die hat einmal legendär gesagt, I wish I could, but I don't want to.
Das ist auch hart.
Ich liebe dieses Zitat. Ich bin großer Friends-Fan. Yeah. Deswegen ist mir das als erstes in den Sinn gekommen. Also, du hast zwei Buchtipps dabei. Einmal Ulrike Bosmann.
Mhm. People Pleasing und das andere ist von Netra Glover-Tawab. Grenzen machen uns frei, ein Wegweiser, sich selbst treu zu bleiben. Und da sind, also das ist ein Buch, da geht es nur um Grenzen. Also welche Formen von Grenzen es gibt, sei es körperlich, zeitlich, materiell, in welchen Lebensbereichen, Familie, Liebesbeziehung, Arbeit und so. Also wenn ihr euch da austoben wollt, go wild.
Wunderbar. Und ich habe Not Nice noch mitgebracht von Dr. Aziz Ghazipura. Und da könnt ihr dann weitermachen mit der Recherche, wenn ihr da jetzt in Resonanz gegangen seid mit all diesen Themen und sagt, ja, ich muss da irgendwie oder ich möchte da irgendwie was ändern und lieber mehr Ja zu mir sagen. Und das heißt ja aber nicht, dass man dann ein Egomane wird oder so, sondern da immer achtsam auf die Grenzen gucken, auf die eigenen, auf die Grenzen der anderen und immer gucken und kommunizieren und ihr macht das schon. Ihr macht das schon gut. Das wird schon gut werden. Und zur Inspiration gibt es von uns oder beziehungsweise von dir, Mai-Hyung, natürlich eine Übung an dieser Stelle.
Genau, ich habe mir heute eine Übung überlegt, die ihr durchführen könnt, wenn ihr so gerade merkt, ihr steht irgendwie so vor einer Entscheidung oder irgendwas und es ist schwer, irgendwie die eigenen Bedürfnisse so zu fühlen und ihr wollt eigentlich lieber was für den anderen tun. Und da ist diese Übung da, damit ihr nochmal nachspüren könnt, was ihr eigentlich braucht.
Dann nehmt euch die Zeit und sagt damit Ja zu euch. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an dich, dass du diese Übung gemacht hast. Wir sind sehr gespannt.
Gerne.
Dann geht da jetzt in die Entspannung, geht da voll rein. Macht es gerne auch immer und immer wieder. Ne? Ihr wisst, Neuroplastizität heißt Neuronen, die zusammen feuern, die vernetzen sich, aber man muss sie auch trainieren. Deswegen macht die nicht nur einmal, macht die gerne mehrfach und speichert die ab und verschickt die auch an andere, die vielleicht genau damit was anfangen können. Und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, die du üben kannst, wenn es dir oft schwerfällt, auf deine eigenen Bedürfnisse zu schauen. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lass deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, damit sich dein Körper entspannen kann. Und schließe nun sanft deine Augen. In der Übung hast du die Gelegenheit, mit dir selbst in Kontakt zu treten und so ganz bei dir anzukommen. Vielleicht stehst du gerade vor einer Aufgabe oder einer Entscheidung. Oder du möchtest einer Person etwas sagen, was sie nicht gerne hören wird und merkst, dass es dir ganz schön schwer fällt. Erkenne diesen Moment zunächst an. Sag dir in einem freundlichen Ton, so wie eine gute Freundin oder ein guter Freund mit dir sprechen würde, das muss gerade echt schwierig sein. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Jetzt, in diesem Moment, brauchst du nichts tun. Du kannst einfach nur deiner Atmung folgen und innerlich mitsprechen, wie du ein- und ausatmest. Gehe nun mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zu deinem Körper. Beobachte vom Kopf beginnend, wie ein Scanner, bis runter zu den Zehenspitzen, welche Körperempfindungen du nun wahrnehmen kannst. Vielleicht merkst du, dass diese Übung gar nicht so einfach ist, weil deine Gedanken zu anderen Themen springen. Das ist normal. Kehre einfach wieder sanft zur Übung zurück. Denn oft nehmen wir uns zu wenig Zeit, auf unseren Körper zu achten, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, was andere wollen, denken und fühlen. Du kannst alles loslassen, all deine Projekte und einfach zurück zu deinem Körper, deinem Zuhause kehren und einfach dort verweilen. Durch den ehrlichen Austausch mit unserem Körper können wir oft schon Signale für unsere Bedürfnisse erhalten. Werde dir noch einmal bewusst, vor welcher Entscheidung oder Aufgabe du stehst, die mit einer anderen Person zu tun hat. Und stelle dir folgende Frage in einem liebevollen, warmen Tonfall. Was würde mir jetzt gut tun, wenn Bewertungen von anderen überhaupt keine Rolle spielen würden? Nimm dir den Raum, um in diese Frage reinzuspüren. Vielleicht kannst du schon eine Antwort hören. Zu guter Letzt kannst du dir noch Folgendes sagen, wenn du dich weiter motivieren möchtest. Ich habe die Kraft, um meine Entscheidung durchzusetzen und die Reaktion des anderen auszuhalten. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, bewusste Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.